Ja, da ist sie, die nächste Netflix-Doku von einem der größten Deutschrap-Artists. Letzten Freitag war es soweit. Barbara Becoming Shirin David ist auf Netflix erschienen und die Doku zeichnet ein ziemlich ernüchterndes und erschreckendes Bild von Shirin David. Keine Freunde, massiver Druck, auch von ihrem Manager Taban, Selbstzweifel, viele Tränen, all das passiert in der Doku und wir tauchen heute mal ein und besprechen auch alles, was drumherum passiert ist. Denn Shirin hat die Doku nicht gepostet, also gar keine Promo für gemacht. Ein gesamtes Produktionsteam wurde von ihr gefeuert und ihre Erzfeindin Loredana hat sogar auf die Doku reagiert. Also, bei uns erfahrt ihr alles rund um die neue Netflix-Doku von Shirin David. Nach einem kurzen Spot geht's direkt los.
Werbung.
Lennart, wir werden jetzt schon eine ganze Weile mit den Energy Drinks von Rockstar Energy ausgestattet. Und deshalb meine Frage, hat sich da jetzt schon ein Favorit bei dir rauskristallisiert?
Ja, ich bin echt fleißig am Durchtesten die ganze Zeit. Und ich finde auf jeden Fall den Blueberry Mint Flavor ziemlich krass. Der war es so am Anfang, aber es gibt natürlich auch die neue Sorte Rockstar Energy Blood Orange Zero Sugar. Und die ist irgendwie schon so mein wöchentlicher Begleiter. Also ich erwische mich immer wieder, wenn ich so vor der Frage stehe, so, okay, welche Sorte checke ich als nächstes oder worauf habe ich als nächstes Bock, dass ich immer wieder zu Blood Orange zurückkehre. Also das ist, glaube ich, so mein Favorit und wir haben irgendwie auch richtig Glück. Die kam zur gleichen Zeit neu raus, als wir gerade unsere Partnerschaft mit Rockstar Energy gestartet haben. Und was ich aber neulich auch noch probiert habe, ist die Sorte Peach. Fand ich auch sehr, sehr krass. Vor allem passt es gerade dazu, dass einfach die ganze Zeit draußen die Sonne scheint, man so ein bisschen diese Frühlingsfeelings hat. Also, drei Empfehlungen gleich von mir. Einmal Blueberry Mint Flavor, der Peach Flavor, aber eben check die neue Sorte auch, Rockstar Energy Blood Orange ab. Halte einfach mal die Augen offen nach so einer knallorangenen Dose im Supermarkt. Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
Werbung Ende.
Yes, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Sherwin, ich bin hier mit Lennart und herzlich willkommen zu unserem Deutschrap-Podcast. Und ja, heute sprechen wir über die neue Doku, über die neue Netflix-Doku von Shirin. Und sowas ist ja in der Regel immer ein großes Event im Deutschrap. Ich will erstmal anfangen und euch erzählen, worum geht es eigentlich? Falls ihr diese Doku nicht gesehen habt, damit wir alle auf demselben Stand sind und gemeinsam hier diskutieren können. Ich finde, man kann die Doku sich erstmal ganz gut vorstellen, so ein bisschen vom Aufbau her wie die Haftbefehl-Doku. Also es geht um eine Phase in Shirins Leben, die begleitet wird von einerseits natürlich dem Kamerateam und eben auch kommentiert wird von Wegbegleitern wie ihrer Mutter, ihrer Schwester oder eben ihrem Manager Taban, der auch eine große Rolle in dieser Doku spielt. So inhaltlich und zeitlich startet das Ganze von den Bambi Awards. Das war Ende 2024 und es geht dann recht eng durch die Vorbereitungsphase bis zu ihrem Tourstart von der Schlau-aber-blond-Tour im April 2025. Das ist so ein bisschen die Zeit, über die wir sprechen und diese Tour war ihre zweite große Tour. Das wird später nochmal wichtig. Und im Kern geht es eigentlich hauptsächlich, wie Lennart ja auch eben im Intro schon gesagt hat, um den Konflikt zwischen Barbara, also ihrem bürgerlichen Namen, der Privatperson, und Shirin, also so die selbstbewusste Boss-Bitch-Image-Figur, die immer mehr miteinander verschmelzen. Aber man sieht dort eben Shirin als, ja, eigentlich sehr stark als so ein Control-Free, Control-Talent besser gesagt. Also, dass sie wirklich jedes Bild, jede Pose, jeden kleinen Ausrutscher bei einem Bühnenauftritt und so weiter millimetergenau durchplant, unter die Lupe nimmt. Und die Doku macht einfach deutlich, wie sehr diese Kontrolle sie auch auslaugt. Das vielleicht mal so ein bisschen als Zusammenfassung zu dem, was man dort sieht.
Ja, also ein wirklich sehr enger Zeitrahmen, den wir da sehen. Also das finde ich schon krass, einfach um das nochmal zu verdeutlichen, so wie du gesagt hast, ne, also die Dreharbeiten von Herbst 2024 bis zur Tour und dann ja auch die Tour-Gigs, die Tourauftritte mit eingeschlossen dann im April, das sind einfach nur wenige Monate, also einfach nur so ein halbes Jahr und diese gesamte Netflix-Doku und Produktion hat auch eine Vorgeschichte, die das vielleicht auch ein bisschen begründet, warum der Drehzeitraum letztendlich so kurz war. Denn es gab schon länger Gerüchte um eine Netflix-Doku von Shirin David. Netflix hatte das Ganze tatsächlich mal für 2024 schon angekündigt, also erst da, wo die Dreharbeiten begonnen haben. Und was aber noch mal viel brisanter ist, Shirin David hat schon mal mit einem anderen Produktionsteam zuvor gearbeitet. Und da war Shirin aber so unzufrieden, dass sie Ende 2024 die Reißleine gezogen hat und das auch öffentlich gemacht hat auf Instagram. Also wahrscheinlich genau zu dem Zeitpunkt, als dann eben auch das neue Team eingestellt wurde. Und Shirin meinte da, dass sehr, sehr viele Dinge zuvor unprofessionell gelaufen sind. Als sie das erste Rohmaterial gesichtet hat, hat sie gemeint, wenn das die Doku wird, möchte ich sie nicht. Sie hat gesagt, dass sie halt ja ein fünfköpfiges Team bei sich ins Privatleben reingelassen hat, in Stress- und Drucksituationen, die bei ihr in der Wohnung waren. Und das hat aber letztendlich irgendwie nicht zu ihrer Vorstellung von der Doku gepasst. Und sie hat so selbst dann gesagt, ich weiß genau, wie ich mich sehen will, und war eben nicht zufrieden mit diesen ersten Bildern, die sie von dieser Doku gesehen hat. Und das dann so offen kommuniziert und gesagt, dass das komplette erste Team ausgetauscht wurde, also die Produktion und die Regie komplett ausgetauscht wurde, und meinte auch, dass dieser ganze Wechsel sie ein knapp halbes Jahr gekostet hat und dass sie jetzt halt einfach wieder von vorne anfangen. Krass. Das heißt, wahrscheinlich wäre diese Netflix-Doku auch nochmal ein bisschen anders gewesen, weil so war der Start jetzt erst nach dem Mega-Erfolg von Bauch, Beine, Po, und vielleicht hätte, wenn man noch das Dokumaterial von dem Produktionsteam davor gehabt hätte, die Doku eben auch mehr begleitet einfach. Also dann wäre das insgesamt halt ein Zeitraum von einem Jahr gewesen, und man hätte auch diesen Erfolg von Bauch, Beine, Po im Sommer, das war ja irgendwie der Sommerhit 2024, offiziell gekürt von den offiziellen Charts, dann hätte man halt auch noch das mit drin gehabt.
Ja, aber es zeigt auch, finde ich, genau wieder dieses Kontrollierende von ihr, also wer weiß, wie die erste Doku war, man kann es ja gar nicht sagen, aber das zeigt ja voll, ich meine, welcher Artist, wenn der überhaupt mal so eine Netflix-Doku bekommt, ist dann so einerseits vielleicht selbstbewusst, andererseits auch picky zu sagen, nee, komm, alle raus, neues Team, wir fangen nochmal von vorne an. Mhm. Also das ist schon krass.
Also ich habe das jetzt auch nochmal, diese Zitate in dem Bildartikel halt gesehen, die halt Shirin David damals selbst gepostet hat, als eben klar war, okay, sie hat da ein komplettes Produktionsteam gefeuert, aber die legen wirklich extrem offen das, was jetzt auch in der Doku halt gezeigt wurde, dass sie halt einfach so ein Kontrollfreak ist und halt genau weiß, wie sie sich inszenieren möchte. Und das geht dann wahrscheinlich schon über, wenn wir später über die Kritik zu der Doku sprechen, dass man halt das Gefühl hat, dass man nicht wirklich eintaucht in das Leben von Shirin David. Und ich bin mir nicht mal sicher, ob sie dieses Endprodukt jetzt überhaupt feiert, weil ich habe das Gefühl, selbst diese Doku, die wir alle gesehen haben, feiert sie nicht, weil sie hat nichts dazu auf Social Media gepostet. Das hat mich schon total gewundert, als diese Ankündigung kam. Die kam so eine Woche vorher, dass man wusste, okay, so heißt die Doku, das ist das Titelbild von der Doku. Und von Shirin David kam einfach mehrere Tage nichts. Und selbst jetzt, wo die Doku öffentlich ist, gar nichts. Und wenn wir mal zurückdenken, wir hatten ja bisher erst einen Deutschrap-Artist mit einer Netflix-Doku. Bei Haftbefehl, der hat die ganze Zeit Sachen gerepostet dazu und von Shirin David absolut nichts, sodass ich davon ausgehe, dass Shirin eigentlich auch nicht mit dieser Doku zufrieden ist und vielleicht auch einfach nur einen Haken dahinter setzen wollte, weil es vielleicht auch Verträge gab und Netflix halt einmal gesagt hat, okay, neues Produktionsteam, machen wir so. Und beim zweiten Mal war dann einfach so, ey, wir müssen das jetzt rausbringen. Was sollen wir denn sonst jetzt noch, was sollen wir noch drehen? Wie lange wollen wir das noch nach hinten ziehen?
Das ist, finde ich, auch mein einziges richtig konkretes Gegenargument zu der ganzen Kritik, zu der wir sicherlich gleich kommen können. Ich meine, let's be honest, so einer der Gründe, warum wir jetzt auch darüber sprechen, ist, weil es einfach extrem viel Kritik auch dazu gibt. Und das war aber auch so, habe ich die ganze Zeit dann gedacht, also wenn man diese Detailverliebtheit und diesen Kontrollzwang mal so vor Augen führt, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass Shirin David damit zufrieden ist. Die wird das ja sicherlich auch verglichen haben mit beispielsweise der Haftbefehl-Doku. Und das wirkt wirklich alles in allem auf mich wie so ein, ja, okay, kannst du nichts mehr machen. Zweiter Versuch, vertraglich festgelegt, das kommt jetzt raus. So, du kannst hier und da im Schnitt nochmal deinen Senf dazu abgeben, aber das kommt jetzt raus. Und das alignt ja auch voll mit diesem, dass sie es halt nicht promotet. Also schon auch unangenehm dann, wenn man das so bedenkt. Aber ja, ich meine, also dann lass gerne mal einsteigen in die Kritik, weil ich weiß nicht, wie du es wahrgenommen hast. Bei mir war es so, ich hatte vorab, bevor ich die Doku gesehen habe, habe ich so Memes gesehen, also als Kritik zu der Doku, so von wegen so, ja, keine Ahnung, Zeit verschwendet oder was weiß ich, aber gar nichts so Konkretes und ich wusste gar nicht, was jetzt auf mich zukommt und habe dann angefangen, die Doku zu schauen und dachte so, ich habe relativ lange gebraucht zu verstehen, was ist so, was ist das Thema, worum geht's, weil, keine Ahnung, bei Haftbefehl war sehr schnell klar, okay, es geht irgendwie auch um die Drogen, bei Jizzes ging es irgendwie um diese ganzen Knastgeschichten und so weiter und es war so, du wusstest, was ist die Storyline und bei Shereen David war ich so, was, wann kommt jetzt so dieses krasse Thema, warum schauen wir uns diese Doku gerade an, bis ich dann verstanden habe, okay, irgendwie so dieses Barbara versus Shereen war ja irgendwie so mehr oder weniger das Leitthema, hat mir auch so ein bisschen Vibes gegeben, wie wenn Bushido dieses so, ich bin jetzt Ennis und dann bin ich Bushido, so diese Vibes gegeben.
Faschingskostüm,
ja. Ja, aber ich saß wirklich ziemlich lange da und habe so gedacht, was gucke ich mir eigentlich da gerade an? Also, wie war denn dein erster Eindruck?
Ja, wahrscheinlich sind wir halt auch einfach so Opfer unserer Sensationsgeilheit so ein bisschen. Also, weil man wünscht sich ja eigentlich auch nicht, dass jetzt ein Shereen David eine Doku macht, wo es dann, wo man plötzlich erfährt, so fuck, die hat ein Drogenproblem oder so. Also so, wie es bei Haftbefehl ist, das ist ja super schrecklich. Aber trotzdem hatte man halt das Gefühl, man hat halt bei Haftbefehl eine Doku gesehen, wo er sich wirklich nackt gemacht hat. Und das fehlt halt ein bisschen bei Shereen David. Also, man hat halt voll dieses Feeling von, es wurde alles oberflächlich gehalten und man schaut diese Doku anderthalb Stunden. Übrigens, weil ich vorhin vergessen habe zu sagen, eigentlich war das mal als mehrteilige Doku ganz ursprünglich mal angekündigt von Netflix. Damals wahrscheinlich noch mit dem ersten Produktionsteam. Jetzt haben wir eine Doku, die geht anderthalb Stunden. Und irgendwann war dann auch so dieser Jump von so noch 5 Wochen bis zur ersten Show. Und dann sowas wie so noch 1 Woche bis zur ersten Show. Und dann checkst du so, ja okay, wir nähern uns hier wirklich dem Ende. Und so richtig hat man noch nicht so viel Tiefe bekommen. Also ich kann mich daran erinnern, dass Shereen David letztes Jahr so Sachen veröffentlicht hat, dass sie nicht mehr in Pilates-Studios in Berlin gehen kann, weil sie in einem ausgeraubt wurde, in einem anderen Leute heimlich Fotos machen von ihr, dass sie nicht zur Therapie gehen kann, weil sie nicht weiß, wem sie da vertrauen soll, weil schon bei Arztpraxen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen schon gegen die Schweigepflicht das gebrochen haben, ne? Und all solche Thematiken hat sie schon in ihrer Instagram-Story öffentlich gemacht. Und das sind irgendwie so krasse Themen, die teilweise jetzt in der Doku aber dann nur oberflächlich auch angeschnitten wurden. Vielleicht auch bewusst, man will das ja auch nicht fördern, dass sowas halt passiert. Aber so, das war irgendwie sowas wie so, wo ich mich gefragt habe, ja okay, ich habe fast mehr schon über Instagram-Stories gewusst und jetzt sehe ich die Doku und dann wird halt auch gesagt, wie schwierig das ist, einen Therapieplatz zu bekommen, weil die Therapeuten dann sowas sagen wie so, ah ja, Shereen David war bei mir oder so und man kann nicht dieses Vertrauen aufbauen, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass von dieser Sorte noch ein bisschen mehr Einblicke schön gewesen wären.
Ja, vor allem, also es ging ja dann auch teilweise um dieses Therapiethema, wo, das war ja dann diese Szene, wo Taban irgendjemand mal angerufen hat und gemeint hat, ey, wir brauchen eine Therapeutin für Shereen und dann dachte man, okay, das wird jetzt mal so ein Moment, wo es so spannend wird, aber auch das wurde sehr schnell wieder aufgelöst. Generell waren so viele Punkte, wo du gedacht hast, okay, jetzt wird's krass. Da war so zum Beispiel eine Szene, wo sie sagt so, ey, keine Ahnung, noch 1 Woche bis zur Tour. Sie überlegt, die ganze Tour abzusagen und dann so, cut. Ah, nee, hat doch alles geklappt. Tour hat dann doch stattgefunden. Oder irgendwas war so, okay, auf Bambi vorbereitet, total Krise in der Vorbereitung. Oh mein Gott, alles kann schiefgehen. Ah nee, sie hat dann den Bambi gewonnen, alles war gut und sowas. Und selbst wenn so Rückblicke waren, sie hat dann zum Beispiel so über diese Anfangszeit von YouTube gesprochen, so da, dass sie halt auch früher eher so Außenseiterin war und dann angefangen hat mit YouTube. Und dann war so wie ein Satz mit, ja, und dann kamen so die ersten Hate-Kommentare rein und dann hat sie wie so einen Hate-Kommentar so wiedergegeben. Und ich habe so, okay, jetzt wird es so ein bisschen ernst. Nächster Satz war so, aber dann kamen auch die ganzen lieben Kommentare mit, ey, wir lieben dich, Shereen David, wir lieben dich, das ist so geil, was du machst. War so, hä? Wo ist die Spannung? Also ich habe es war so, immer wenn was so ein bisschen schlimm wurde, war es sofort wieder gut. Also ich habe ehrlicherweise so, klar, wenn ich das jetzt so probiere, so zu interpretieren und alles, dann kann ich mir irgendwie herleiten, was so die Intention für die Doku ist. Aber so Real Talk jetzt so für mich als Zuschauersicht, ich will irgendwie entertained werden, das ist eine große Artist, ich will irgendwas Neues erfahren, ich will hinter die Kulissen blicken und sowas. Also ohne das jetzt schlecht zu reden, aber für mich persönlich war es wirklich so ein bisschen a waste of time. Es war sehr oberflächlich alles, es war sehr PR-lastig, also es wurde viel so, also vieles wirkte auf mich auch so, als ob man dann damit probiert, so Ticket-Sales hochzutreiben für eine neue Tour vielleicht. Man hat dauernd probiert, halt diesen Perfektionismus als so was ganz Schlimmes darzustellen, was aber auch so ein bisschen so mir Vibes gegeben hat, wie dieses eine Mädchen aus der Klasse, was so nach der Klassenarbeit weint und dann so eine 1-0 schreibt oder so, was so alles ist schlimm, alle müssen sie beruhigen und dann, ah nee, okay, bester Auftritt ever und so.
Ja, ja, ja.
Was? Also so, worum geht's hier?
Ich glaube, das ist halt das Krasse, dass man das halt sieht und was ja auf jeden Fall betroffen macht, ist einfach diese absolut krasse Kritik und Hate bei Shirin David.
Ja.
Also so wirklich dieses Heftige und diese oberflächlichen Kommentare und eigentlich muss man sich auch so ein bisschen fragen, warum wird sie eigentlich gehatet? Safe hat sie ihre Skandelchen gehabt mit so Greenwashing-Sachen oder dass sie sich halt immer Feminismus auf die Fahne schreibt und dann aber trotzdem irgendwie so ein bisschen Bodyshaming betreibt mit so einem Bauchbeine-Po-Hit so und diese so, dass man so nicht ganz genau weiß, wofür steht sie eigentlich so, das safe. Aber das ist ja nichts vergleichbar, wenn man jetzt irgendwie so mal auf einen Haftbefehl guckt oder so, wo man sich denkt, so Alter, das ist einfach ein Drogenabhängiger, der teilweise seine Familie im Stich lässt, so, oder einen Jizzes, der schon viele große Skandale hatte, so Artists bekommen ja viel weniger Hate als eine Shirin David, wo man sich dann schon manchmal fragt, warum, so, aber es ist trotzdem schwer nachzuempfinden mit Shirin, weil man halt das Gefühl hat, so, man kann das gar nicht, man steckt gar nicht so krass in ihrem Kopf drin, dass man jetzt so checkt, so, ah, okay, und jetzt bist du enttäuscht von deinem eigenen Auftritt, weil irgendwas so nicht lief, weil ja selbst Habern betont, ey, niemand von den Leuten sieht das, alle feiern das. Und das hebt aber auch nochmal heraus, was so dieses, ja, was das Problem einfach bei Shirin David ist in dieser Doku, dass sie halt einfach unter diesem massiven Druck und so einem Perfektionismus leidet und genau das halt, ja, nach außen, also ganz viel Selbstzweifel einfach hat und losgelöst durch einen Internet-Hate einfach und wahrscheinlich auch durch sowas, dass halt alle bei der Tour Handys rausholen, filmen und sie Angst davor hat, dass das dann viral geht. Also diese große Angst und das ist ja schon irgendwie so ein ernstes Thema, aber man fragt sich auch, okay, wenn es dir so schlecht mit all diesem Kram geht, dann brauchst du vielleicht auch einfach eine Auszeit von allem. Weil du kommst ja anscheinend nicht mit diesem ganzen Bühnenshow und alles drum und dran klar. Weil Taban hat ja irgendwie auch gesagt so, ey, ich wusste schon damals, wenn jetzt die ersten Shows kommen, das wird der absolute Horror. Wegen Shirins Perfektionismus, weil es dann eben raus auf die Bühnen geht. Und Shirin hat ja eine krasse Show. Aber sie ist eben auch von so 0 auf 10.000 Zuschauer gegangen mit der ersten Show und spielt nur so Arenas, die ausverkauft sind. Und sie hatte ja jetzt auch bei dieser Tour irgendwie so 15 Choreos, die in 10 Tagen gelernt werden mussten, was schon irgendwie heftig ist. Und sie musste dann ja auch so ihre Bühnenshow einfach massiv verkürzen, damit das alles noch hinhaut. Ja, es gibt irgendwie einen wilden Einblick in so eine Artist-Karriere und zeigt irgendwie, dass nicht alles Gold ist, was glänzt und dass man sich das immer so schön vorstellt, wenn man diesen ganzen Ruhm und das Geld hat. Aber irgendwie war das letztendlich ein sehr trauriges Bild, was man da hatte. Auch, dass Shirin halt sagt, sie kann niemandem vertrauen, keine Freunde und so. Das macht es irgendwie gar nicht erstrebenswert, finde ich.
Wir haben sie ja auch ein paar Mal schon live gesehen und waren immer so sehr geflasht von dem Auftritt. Und es war ja auch wirklich das, was man in der Doku gesehen hat, finde ich, sieht man auch komplett live. Weil es gibt so Artists, die gehen auf die Bühne vor Riesenpublikum und du hast das Gefühl, die freestylen so ein bisschen, die labern mit dem Publikum, machen nächsten Song, sprechen kurz mit dem DJ oder sowas. Und bei Shirin war das ja wirklich so eine Show, die komplett durchgetaktet war. Jede Bewegung, jeder Zoom von der Kamera, alles, die Tänzerinnen und so weiter. Also genau so, wie man es halt da auch sieht. Und ich gebe dir recht, also ich habe dann danach zum Beispiel auch, ich habe heute was ganz Spannendes gelesen, auf LinkedIn hatte eine, die heißt Ramona Schulte, hatte was dazu gepostet, wo es auch darum ging, dass man halt häufig so Creator einfach so abspricht, dass die wirklich einen ernstzunehmenden Job haben, dass das ja alles so leicht wäre und so, was halt einfach nicht stimmt, hat so ein bisschen Einblicke gegeben, weil sie irgendwie früher in dieser Anfangs-YouTube-Zeit mit Shirin zusammengearbeitet hatte und wie sehr sie da schon so strukturiert gearbeitet hat, 24/7, um sich das zu erarbeiten und alles, was vor der Musikkarriere war, bei ihr so ein bisschen abtut, als so, ja, so, und dann hat sie es endlich geschafft, mal auch mit der Musik Anklang zu finden und so. Und es stimmt schon, sie muss halt die ganze Zeit kämpfen und so. Also gebe ich 100% recht zu allem so und dennoch finde ich es dann schade, wie es in dieser Netflix-Doku verpackt wurde. Also das ist nicht einfach, man hätte es ja auch ehrlicherweise ein bisschen dramatischer machen können oder sowas, dass es halt was Spannendes ist und wir beschäftigen uns jetzt natürlich auf einem sehr intensiven Level damit, aber ich glaube für normale Netflix-Zuschauer, Zuschauerinnen, die jetzt denken, okay, geil, da ziehe ich mir jetzt was, eine krasse Artist-Doku rein und sowas, ey, da ist halt nichts groß passiert irgendwie, also
Ein Punkt, der mir da auch so krass auffällt, das ist natürlich, da denke ich mir auch so, ey, als Shirin-Fans, da willst du doch eigentlich Antworten zu haben. Und zwar, erinnerst du dich, letztes Jahr im Januar ist Schlau, aber blond rausgekommen von Shirin. Da war eine Chiago-Single zum Beispiel mit dabei. Und das Album ist rausgekommen und wir haben sogar im Podcast drüber geredet, dass Shirin nichts dazu gepostet hat. Also ähnlich wie mit der Netflix-Doku. Und dieses ganze Thema wurde ganz leicht angeschnitten. Da hat man Taban in der Doku gesehen, wie er mit Shirin, also wie er probiert, sie zu erreichen und sie ist, glaube ich, in der Heimat in Litauen und er erreicht sie nicht so, ne? Also weder das Doku-Team noch er. Und dann wird das aber auch nicht nochmal irgendwie mit Shirin in einem Interview aufgearbeitet, so richtig, fand ich. Ich finde, man hat keine Antwort darauf bekommen, warum Shirin nichts zu dem Album gepostet hat. War es nur der Druck und das kein Bock haben? Oder war sie unzufrieden mit dem Album-Endergebnis? All das wäre doch auch ein spannender Punkt gewesen, um da mal drüber zu reden. Weil in einem anderen Ausschnitt sieht man dann zum Beispiel, wie Taban ja auch probiert, so Shirin zu überzeugen. Ey, guck mal, wir planen hier gerade die Tour, du musst das aber auch promoten. Und dann gibt es so einen kleinen Streit zwischen den beiden, dass Shirin das auch macht. Und ich finde, auch dieses Verhältnis ist eigentlich sehr spannend zu beobachten, weil häufig streiten die sich ja und Shirin ist auch in Tränen. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass die eigentlich so ein ganz gutes Verhältnis miteinander haben. Es gibt ja auch Gerüchte, dass die in Wirklichkeit zusammen sind. Aber was ich halt auch heftig finde, ist einfach diese Aussage von Taban, wo er halt sagt, so, ey, ich bin als Manager, das ist meine einzige Künstlerin, ich bin auch abhängig von Shirin. So, und dann ist ja auch wirklich voll schwierig, wie bricht man da aus? Wie kommt man dahin, dass Shirin so sagen kann, so, ey, ich mache jetzt 2 Jahre mal gar nichts. So, dass, wenn da so viel eigene GmbH, Manager, alles drumherum ranhängt, dann, wie funktioniert das dann so, ne? Dann müssen die sich ja auch in der Zeit einfach neue Jobs suchen erstmal, um diese Zeit überbrücken zu können. Und irgendwie zeigt das, was für ein, ja, was das einfach für ein, ja, weiß nicht, Fehler in der Musikindustrie ist, ich habe keine Ahnung, da gibt es ja auch keine guten Lösungen dafür.
Aber also ich bin jetzt gerade nur hellhörig geworden, als du diese Gerüchte erwähnt hast, weil ich habe, also davon wusste ich noch gar nicht, dass es Gerüchte gibt, dass Shirin und Taban zusammen sind, aber irgendwie konnte ich diesen Gedanken auch so nicht abschalten, nach dem, was man halt jetzt weiß über so Katja Krasavice und Drilon, dass die halt zusammen waren. Und ich finde, wenn man das sieht, das ist ja keine normale Geschäftsbeziehungen, wie das wahrscheinlich 99% von uns irgendwie haben. Das ist ja so zwei Menschen, die jeden Tag im privatesten Umfeld zusammen sind, einander vertrauen müssen. Es ist so ein bisschen wir gegen alle. Und dann sind es halt auch zwei Menschen, die so, also es würde ja an sich passen, weil es sind zwei attraktive junge Menschen irgendwie. Und umgekehrt, also man hat ja jetzt nicht zum Beispiel gesehen sowas wie, ja, Tabans Frau oder Shirins Beziehungen oder sowas in der Art. Also so, man hat jetzt so kein Gegenbeispiel bekommen. Mhm. Und irgendwie stelle ich mir das so schon krass oder herausfordernd vor, wenn man so eine Beziehung hat von Artist zu Manager, daneben noch irgendwie ein Liebesleben irgendwie aufzubauen und gleichzeitig auch irgendwie nahelegend dann, dass vielleicht doch was geht bei den beiden. Einfach weil es so, weißt du, es ist ja schon fast, es ist ja nicht eine normale, alles klar, Chef, schön Feierabend-Beziehung, sondern es ist ja so, man ist ja schon fast zusammen eigentlich. Das wäre dann nur noch eine kleine Komponente mehr eigentlich. Also, weißt du, ich meine?
Ja, vor allem auch, wenn man eine andere Beziehung hat, dann würde das wahrscheinlich gar nicht mehr so funktionieren mit ihm so, ey, Schatz, ich bin jetzt wieder mit Shirin 3 Wochen im Urlaub oder so. Wir müssen Sachen, weißt du, das geht ja so nicht so. Also, du kannst ja eigentlich voll schwer nebenbei eine Beziehung führen, wenn so Shirin, aber ich weiß nicht, das sind auch nur Sachen, die mal so vor Jahren ein bisschen, wo die so geschippt wurden und so lose Gerüchte, aber Shirin hat ja selbst auch gesprochen, wie schwer es ihr fällt, einfach wirklich eine ernsthafte Beziehung mit jemandem einzugehen, weil so wenig Vertrauen da ist und wie kriegst du das hin, als eine Person mit so vielen Millionen Followern, also diese Einsamkeit, die da durchgesickert ist, so durch die Doku, ich finde, das hat einen schon richtig, richtig krass erschüttert. Und dieser Kontrollzwang auch, was die Doku angeht, so, du hast vorhin aufgezählt, wer die Gäste da waren. Normalerweise in jeder Deutschrap-Doku, die was von sich hält, ist ja auch ein Nico Backspin anwesend. So, wo war der denn bei der Doku? Aber nein, auch insgesamt so gesprochen, es gab ja keine Gäste in dieser Doku so richtig, sondern die drei engsten Vertrauten. Die Mutter, die Schwester und der Manager. Und das war's.
Ja.
Vielleicht hätte das auch nochmal einen anderen Blickwinkel und Tiefe in die Doku reingebracht.
Ja, genau. Also das bringt es eigentlich sehr gut auf den Punkt, was man hätte viel krasser herausarbeiten können, dass man sieht, okay, diese Vorwürfe, die ihr entgegenstehen, sorgen dafür, dass sie diesen Perfektionismus hat, der sie halt so kaputt macht. Gleichzeitig dieses so, ja, sie hat niemanden, die wurde ja gefragt irgendwie, ja, wo sie gemeint hat, sie bräuchte eigentlich mal ein paar normale Freunde einfach. Und dann wurde sie gefragt, ja, wie findest du die, also wenn man so berühmt ist? So. Und sie hat gesagt, ja, keine Ahnung, gute Frage. Irgendwie, man kann halt niemandem vertrauen und so. Also es sind schon Sachen, die irgendwie vorkommen und die jetzt, wenn man darüber spricht, irgendwie einem sehr deutlich entgegenspringen. Aber dennoch ist das Gefühl, was du bekommst, wenn du die Doku schaust, einfach so, worum geht's irgendwie? Also das ist wirklich so zwei Sachen, die aufeinander clashen. Und ja, kann mir vorstellen, dass das auch der Grund ist, dass sie sich jetzt irgendwie nicht dazu äußert.
Ja, ich denke auch, dass das sehr schwer ist, wenn man dann so eine Doku hat, wo man halt so für sein Gefühl schon relativ blank gezogen hat. Und dann sieht man auch so, oh, das Feedback und so. Ich stelle mir das auch so schwer aushaltbar vor, wenn das dann nur so gemischtes Feedback ist.
Ja.
Shirin David und Loredana mögen sich ja nicht. Das ist kein Geheimnis. Und Loredana hat auch auf Shirin Davids Doku reagiert. Die Doku ist am Freitag rausgekommen und schon am Freitag um 23.23 Uhr hat Loredana in ihren Broadcast-Channel auf Instagram in die King Lori Private-Gruppe geschrieben, ich habe gerade über eine Stunde lang jemandem die Chance gegeben. Sie hat natürlich nicht nach der Chance gefragt, muss man einfach erwähnen, bevor sie heult und ChatGPT mit B statt P geschrieben nach dem perfekten Text fragt. Aber auf jeden Fall die Chance gegeben, einmal sympathisch und authentisch zu wirken. Aber bra, was für eine oberflächliche, ekelhafte Welt. Drei Lachsmilies. Ich liebe es, ich zu sein. And girl, please tell your manager to do something about me. After all, he stalked my entire life story and knows about every one of my ex-boyfriends. Girly girl. Ja, PS, musste noch auf Englisch, damit ich auch so cool bin. Hab natürlich übertrieben. Ja, das war Loredanas Statement dazu. Danach hat sie irgendwie noch ein Spotify-Screenshot geteilt von Love Frequency, irgendwie so eine, keine Ahnung, ich glaube so Beruhigungsmusik und hat geschrieben, gute Nacht. Vielleicht war das auch noch Richtung Shirin gemeint. Aber ja, das war so Loredanas Fazit zur Shirin David-Doku. Ich weiß, dass Shirin gerade an einem Album arbeitet und in den letzten Wochen, Monaten zusammen mit Lars, glaube ich, in Thailand war. Also es wird musikalisch dieses Jahr was kommen, davon gehe ich fest aus. Yes, aber so viel mal als Update und als Review zur Shirin David Doku. Wir sind natürlich sehr gespannt, was eure Meinung ist. Kommentiert das Ganze doch gerne mal unter der Folge oder schreibt uns auch gerne auf Instagram. Und falls ihr den Podcast noch nicht abonniert habt, dann ist jetzt der perfekte Zeitpunkt dafür. Einmal Handy rausholen, Deutsche Plus abonnieren, da man uns gerade zuhört. Gerne auch eine 5-Sterne-Bewertung dalassen. Und dann würde ich sagen, hören wir uns schon in wenigen Tagen wieder zu einer neuen Folge. Macht's gut.